Das passt ja ganz gut. Vielleicht habt ihr mitgetanzt und ihr seid auch so ein bisschen außer Atem. Muss ja erstmal richtig Luft holen. Und das Prinzip des Atmens ist, dass wir, also ihr kennt das bestimmt, ihr macht das auch mindestens 15 Mal in der Minute. Man holt Luft ein und dann bekommt der Körper, gelangt Sauerstoff in die Blutbahn und wir atmen wieder aus und atmen wieder ein. Und der Körper, der Blutbahn bekommt Sauerstoff, womit wir Energie bekommen, womit unser Herz schlagen kann, unser Hirn funktioniert, alles gut versorgt wird und wir atmen wieder aus. Ungefähr im Durchschnitt 20.000 Mal am Tag. Habt ihr das mal gezählt? Glaube ich nicht. Und völlig automatisch machen wir das auch. Also keiner von uns überlegt jetzt, okay Gerrit, nicht vergessen, mindestens 12 Mal ungefähr in der Minute zu atmen, sondern unser Körper ist völlig damit, also gewohnt und hat so einen Rhythmus da drin, dass wir das automatisch machen, nicht zu vergessen zu atmen. Ja, man muss seinen Kindern vielleicht sagen, vergiss nicht zu essen, vergiss nicht dir die Hände zu waschen, aber man muss denen nie sagen, vergiss nicht zu atmen. Und wenn wir nicht atmen, ist es was, also atmen ist super wichtig für unser Leben auch und es ist lebensnotwendig. Wenn unser Körper ungefähr 5 bis 6 Minuten ohne Sauerstoff ist oder nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird, können bleibende Schäden kommen. Und dann natürlich daraus folgend auch akut das Leben gefährden. Also wir schaffen es nicht lang, keine 10 Minuten ohne Sauerstoff aus, ohne zu atmen. Und wir würden nicht mehr leben dadurch. Also so lebensnotwendig ist das Atmen. Und dann finde ich es interessant, dass wir es automatisch oder intuitiv tun und keiner von uns wirklich darüber nachdenkt, vergiss nicht zu atmen. Wie viel wir unserem Körper da vertrauen, dass wir auch atmen, dass wir das Lebensnotwendigste, also es ist noch wichtiger als Wasser, noch wichtiger als Essen, dass wir da eigentlich gar nicht drüber nachdenken müssen, sondern es ganz normal unser Körper intuitiv tut. Und dieses Prinzip vom Atmen wollen wir uns ein bisschen zu Nutzen machen. Wir wollen dieses Bild in den nächsten 2 Predigen ein bisschen anschauen, wie wir einmal einatmen und wie wir ausatmen. Und bevor ich starte, würde ich gerne noch ein Gebet sprechen. Nämlich, Vater, ich danke dir für alle Segnungen, die wir haben durften heute. Ich danke dir dafür, dass wir atmen können und dürfen. Dass wir es erleben dürfen, wie Luft durch die Nase, durch die Lunge. Danke, dass du uns das Leben geschenkt hast. Dass du sowas Wichtiges, Lebensnotwendiges, wir atmen, wir intuitiv durch unseren Körper tun. Ich bete jetzt mit allem, was uns irgendwie auch noch aufwirbelt und von wo wir heute Morgen kommen, von wo wir aus der Woche herkommen. Vielleicht, wenn wir auch mit dem Kopf schon dran denken, auf die Woche, die kommt, dass wir wissen dürfen, dass wir jetzt zur Ruhe kommen dürfen, dass wir warten möchten, dass du zu uns sprichst auch. Wir wollen erwarten und wollen uns auch überraschen lassen, dass du uns heute Morgen hier am Sonntag begegnest. Amen. Und zwar haben wir dieses Jahr eine Jahresvision, das machen wir jedes Jahr. Und dieses Jahr lautet die Jahresvision Rise, Shine, Go. Und ich möchte dieses Bild von Rise, Shine, Go ein bisschen in diesen Atemrhythmus mit einbringen. Einmal haben wir das Rise, das ist einmal Rise, Englisch bedeutet quasi aufstehen oder auferstehen, aus etwas aufstehen. Und das Bild, was wir damals hatten, war dieses Aufstehen aus einer starken Gemeinde, aus einer starken Gemeinschaft, aus einer Gemeinschaft, wo ich ausgerüstet werde, aus der ich aufstehen darf. Also ich darf in dieser Gemeinde, in dieser Gemeinschaft, in dieser Beziehung, wo ich mit anderen lebe, darf ich einatmen. Ich darf einfach das, was mein Körper gerade braucht, darf ich durch das Einatmen in dieser Gemeinschaft bekommen. Dann habe ich Shine. Shine ist ein Zustandsverb, haben wir gelernt mal. Also es ist eigentlich ein Verb, etwas scheint, aber es scheint eigentlich nicht, weil es scheint. Also es tut nichts dafür, dass es scheint. Ich kann nicht sagen, ich fange jetzt mal an zu scheinen. Nein, das ist ein Zustand, der beschrieben wird. Etwas scheint. Ich hatte 5 in Deutsch, hatte auch eine Hauptschule, aber. Und das ist, was das Atmen von in dieser Gemeinschaft, wo wir Jesus atmen dürfen, was das mit unserem Körper macht. So, wenn wir normal atmen, atmen wir Sauerstoff ein, der in unsere Lungen geht, und unsere Lungen versorgen unseren Körper mit Sauerstoff, was es aus der Luft dann rausnimmt, die wir atmen. Und so ist dieses Schein, ist aus dieser Gemeinschaft, in der ich lebe, wo ich füreinander beten darf, wo ich von Jesus hören darf, wo ich Gemeinschaft leben darf, auch wachsen darf in der Beziehung zu Jesus, ihn atmen darf, wird mir dieser Zustand bewusst, dass ich scheine, dass ich leuchte. Und das ist nicht, was wir uns irgendwie selber erarbeiten können. Jesus sagt in Matthäus 5 in der Bergpredigt, direkt am Anfang, oder in den ersten Versen, sagt er, wir sind das Licht der Welt. Und nicht, ihr werdet das Licht der Welt sein, wenn ihr euch genug anstrengt, sondern ihr seid das Licht der Welt. Und scheinbar für uns so dieses Bewusstmachen, wir haben diesen Zustand. Wir sind das Licht der Welt. Die Kirche, die Christen sind das Licht dieser Welt. Und dann haben wir das Go, das Ausatmen. Wir müssen, es muss dieser Rhythmus muss sein. Wir müssen einatmen und wir müssen auch ausatmen. Also ich sage euch, auch wenn ihr einatmet und dann 5 Minuten nicht ausatmet, kann ich euch sagen, werdet ihr auch nicht lange leben können. Ja, sondern wir müssen ausatmen. Wir brauchen diesen Rhythmus von einatmen und ausatmen. Und genauso dieses Rise, aufstehen von einer starken Gemeinschaft, und dieses Go, ausatmen, wie Jesus lieben, Menschen sehen, Menschen dienen und Jesus sichtbar machen. Und da, wo wir sind, das ist das Go, das ist das Ausatmen. Wir können Jesus atmen. Und durch uns hindurch dürfen wir ausatmen und Menschen lieben dadurch. Ein Lebensrhythmus. Ich empfange von Jesus, damit das Leben Jesu durch mich zu anderen fließen kann. Einatmen verändert mich. Ja, wir nehmen es in diesen Einatmen-Kontext. Ich bekomme Sauerstoff, aber auch hier in einer Gemeinschaft, in dem, wo ich mit Jesus lebe, verändert es mich, es verändert meine Identität. Und ausatmen verändert meine Umgebung, mein Umfeld. Und heute wollen wir anfangen mit dem Atmen, also mit dem Einatmen. Heute machen wir das Einatmen und nächste Woche machen wir das Ausatmen. Vom Text her, nicht vom... Und den Text, in den wir uns heute reinschauen, darfst du gerne deine Bibel zur Hand nehmen, das aufschlagen in Johannes 15. Ah, okay. Darfst gerne in deiner Bibel aufschlagen, darfst aber natürlich auch gerne von vorne mitlesen. Ich lese einmal vor die Verse, Johannes 15, Verse 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Hier spricht Jesus zu seinen Jüngern. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Dieser Text lesen wir im Johannesevangelium, und auch von in den nächsten Kapiteln bis Kapitel 17 ist es ein Teil im Johannesevangelium, wo der Hintergrund ist, der Kontext ist, Jesus sitzt in einem feiert das Passamahl und sitzt im Raum zusammen mit den Jüngern. Also er hat quasi Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Und wir lesen, ich glaube, ab 13 oder 14 fangen diese Reden an, wo Jesus zu seinen Jüngern redet. Das hier ist nicht wie die anderen Ich-Bin-Worte, wo er sagt zum Beispiel, ich bin der Hirte oder ich bin die Tür, wo er zu mehreren Menschen spricht, sondern hier spricht er nur zu den Jüngern. Nur die 12 Jünger, die bei ihm waren. Und zu denen sagt er, ich bin der wahre Weinstock. Und wir müssen uns überlegen, das sind so die letzte Zeit, die Jesus mit seinen Jüngern, die Jünger sind 3 Jahre lang mit Jesus mitgegangen, haben ihn begleitet. Und das sind so die letzten Sachen, die Jesus ihm sagt. So noch zwei Kapitel, dann kommt ein ganz langes Gebet, wo er noch für die Jünger betet. Und dann gehen sie raus und dann wird er verhaftet und dann kommt Kreuzigung und Auferstehung. Das sind so die letzten Worte, die Jesus seinen Jüngern mitgibt. Und ich finde es so interessant, was sind Jesu letzte Worte zu seinen Jüngern, die ihm so lange gefolgt sind. Was ist ihm wichtig und was gibt er ihnen mit? Und wir müssen uns überlegen, er sendet sie da schon in dieser Zeit aus auf das, was danach kommt. Also was wir in der Apostelgeschichte lesen. Jetzt schon fängt diese Aussendung und diese Vorbereitung auf für das, was dann kommen wird. Ja. Und er sagt ihnen, bleibt in mir, dann werdet ihr Frucht bringen. Er sagt nicht, belegt noch diesen Kurs oder macht diese Fortbildung, lest dieses Buch oder diese Bücher, bildet Menschen aus, predigt in einer Gemeinde, in einer Kirche, predigt auf den Straßen, ja, sondern er sagt, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Das Wichtigste, was er sagt, ist, bleibt in mir. Und auch alles andere ist wichtig, Fortbildung, Predigen ist auf jeden Fall auch wichtig, ist alles wichtig, aber es ist nichts wichtiger und es ist alles nichts, wenn sie nicht in Jesus bleiben. Dann werdet ihr große Frucht bringen. Und dieses Bleiben, dieses Johannes 15, Vers 5, dieses Bleibt in mir, ist dieses Einatmen. Jesus einatmen. Er kommt nicht mit einem Leistet das dann, sondern er kommt mit einem Bleibt bei mir. Bleibt in mir. Und das Wort, das griechische Wort, was hier für bleibt steht, ich finde das sehr schwierig zu verstehen, wenn man das jetzt so liest. Man würde sagen, okay, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, was bedeutet das denn bleiben für uns jetzt 2000 Jahre später? Ja, Jesus ist nicht mehr physisch da. Was bedeutet für uns, was bedeutet für die Jünger damals, bleibt in mir? Und das griechische Wort, was dort benutzt wird, wird auch gebraucht für Wohnen, also auch im Neugriechischen, wenn man jetzt sagt, ich wohne irgendwo, benutzt man dieses Bleibenwort. Man wohnt oder sich irgendwo aufhalten, in mir verweilen oder womit ich dann dieses Wort kombiniere, was aber nicht übersetzt heißt, aber es ist dieses Wohnen und verweilt in mir. Wenn wir das so lesen, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wenn jemand in mir wohnt, in mir verweilt und ich in ihm wohne, verweile, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr mich atmet, dann werdet ihr Frucht bringen. Wenn ich bei euch bin, ihr in mir bleibt. Und das Beispiel finde ich so schön, dass er diesen Weinstock nimmt, um das zu verdeutlichen, was Frucht bringt. Weil, wenn wir es so nehmen, der Weinstock macht relativ fast gar nichts dafür, dass überhaupt Frucht kommt. Sondern ein Weinstock, der steht einfach noch da, macht seine Blätter raus und steht einfach und tankt Sonne. Und dadurch, dass er Sonne tankt, entsteht diese Frucht. Er strengt sich nicht besonders an, er macht nicht irgendwie Überstunden und sagt, ich will jetzt irgendwie Frucht bringen, sondern er bleibt an dem Ort, wo er ist. Er bleibt an einem warmen Ort, wo die Sonne scheint. Meine Heimat ist so ein Ort, ja, da wächst Wein. Genau, also der Ort ist entscheidend hier. Er bleibt in der Wärme und dem Licht der Sonne und streckt seine Blätter aus und dadurch wird diese Frucht entstehen. Der Ort, wo er bleibt, wohnt, verweilt, ist wesentlich, um Frucht zu bringen. Ja. Und das finde ich so ein schönes Bild, weil es nicht natürlich passieren da gewisse Prozesse auch, bliblablub, aber es ist der Ort, wenn diese Rebe irgendwo anders steht und keine Wärme und keine Sonne hat, wird sie keine Frucht bringen, sondern der Ort, wo sie bleibt, wo sie steht, ist entscheidend, damit sie Frucht bringt. Was atmen wir? Und das sagt Jesus zu den Jüngern, bleibt in mir. Und er sagt dann auch noch, weil ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das hört sich dann ein bisschen arrogant an und denkt so, boah, jetzt, Aber es ist genauso wie bei der Frucht. Ohne mich, ohne die Wärme, ohne das Licht kann keine Frucht entstehen. Punkt. Aber was versuchen wir oft, also ich oft, sage ich mal so, weiß nicht, ob das bei dir genauso ist, wir versuchen auszuatmen, ohne einzuatmen. Wir versuchen weiterzugeben, ohne selber zu empfangen. Und das vielleicht auch gerade in einem Dienst, wenn du auch irgendwo hier mitarbeitest oder das vielleicht auch so kennst, wo du mal in Gemeinde mitgearbeitet hast, wo wir die große Gefahr, dass wir ausatmen, aber gar nicht vorher eingeatmet haben. Ich habe vorher 5 Jahre als Jugendpastor gearbeitet. Das habe ich in der Zeit wirklich schmerzlich erfahren müssen, wie wichtig es ist, ich kann nichts weitergeben, wenn ich nicht selber empfange. Ich kann nichts ausatmen, nichts dem Nächsten weitergeben, wenn ich nicht selber empfange. Wenn ich nicht Gottes Liebe einatme, kann ich sie nie weitergeben. Wenn dieses Evangelium, diese frohe Botschaft, warum Jesus am Kreuz gestorben ist, nicht selber erfahren habe und wenn es keine Relevanz für mich hat, sorry, dann kannst du das weitergeben, aber du kannst ausatmen, aber es wird keine Frucht bringen. Wie schnell setzen wir uns dann vielleicht auch ein bisschen selber unter Druck? Vielleicht kennst du das auch. Ja, ich muss aber doch irgendwie auch ein Zeugnis sein. Ich muss doch auch auf meiner Arbeit, in der Klasse, in der Familie, ich muss doch auch irgendwie Zeugnis sein. Ich muss doch auch, vielleicht kennst du auch die Zeit, die Phase, die Generation, keine Ahnung, Traktate verteilen. Ich muss Leuten sagen, dass Jesus für sie gestorben ist. Absolut richtig, aber hast du vorher mal eingeatmet? Hast du vorher, bevor du das gemacht hast, bevor du dir diesen Druck gemacht hast, Zeugnis zu sein, selber mal eingeatmet? Selber mal Gottes Liebe, Evangelium, frohe Botschaft, selber eingeatmet, um zu empfangen. Wir müssen atmen. Ein Pastor hat mal gesagt, dass wenn er, als er auf seinen Terminkalender geschaut hat und hat gesehen, oh, heute richtig voller Tag. Gibt's auch bei Pastoren. Heute richtig voller Tag. Viele Termine, viele Dinge, die gemacht werden müssen. Und dann seine Reaktion darauf ist, das bedeutet, heute brauche ich eine besonders lange stille Zeit. Eine besonders lange Zeit in Gottes Wort. In Jesu Gegenwart. Wo wir vielleicht menschlich deutsche Arbeitermenschen eher denken würden mit, das bedeutet, Arme hochkrempeln und los geht's. Keine Zeit für stille Zeit. Keine Zeit für Gebet oder Bibellesen oder irgendwas anderes. Ich muss an die Arbeit, ich muss fertig werden damit. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst. Ich sehe mich da sehr oft überführt. Wenn ich dann sehe, okay, heute wird's tough. Das Erste, was wir streichen in unserem Alltag, ist die Zeit mit Gott. Das Erste, was wir in unserem Alltag streichen, ist das Atmen, Verweilen bei Jesus. Und dann, wie schnell sind wir dann dabei, selber Frucht zu erzeugen? Ja, wir wollen nicht einatmen oder wir streichen das Einatmen, aber wollen irgendwie aber auch Frucht erzeugen. Und dann das Zweite ist, das Einatmen verändert uns. Das System von einem Rabbi, bei den Jüngern, die Jünger, Jesus war quasi der Rabbi, also der Lehrer oder Meister von den Jüngern. Jünger heißt eigentlich auch nur Schüler. Jünger, das Wort gibt's auch nur in der Bibel. Heutzutage benutzt das keiner. Man kann sagen, das sind die Auszubildenden und der Ausbilder Jesus. Ja, und das System damals war, dass der Rabbi der Lehrer war und die Jünger sind die ganze Zeit mit ihm gezogen und mit ihm gelebt. Ja, sie haben gesehen, wie er gehandelt hat, was er getan hat. Sie haben gesehen, wie der, keine Ahnung, abends ins Bett gegangen ist, wie er sich in schweren Zeiten verhalten hat. Und durchs Beobachten haben sie gelernt. Das ist das Prinzip von einem Rabbi und einem Jünger. Kam ein bisschen Ausbildungssystem. Ich habe als Tischler eine Ausbildung gemacht. Ich bin mit meinem Meister mitgegangen. Der musste mir nicht alles sagen. Ich habe ihm zugeschaut. Und dann, wenn ich selber machen musste, wusste ich, ha, so kann man Rollladen einbauen. Dann habe ich selber das gelernt. Das war das System von den Rabbi und Jünger damals. Und das System auch, was die Rabbis, der Gedanke dahinter ist, wir sind bei dem Rabbi, wir sind unterwegs mit dem Rabbi, ja, wir sehen, wie der Rabbi handelt, also wie der Meister sich verhält, und dadurch können wir Dinge tun, die auch der Rabbi getan hat. Das ist das biblische System oder der biblische Gedanke auch dahinter, wenn wir sagen, wir sind Jünger Jesu. Ja, wir wollen bei Jesus sein, wir wollen sehen und lernen, wie er handelt, was er getan hat, um dann daraus Dinge zu tun, zu werden wie er und Dinge zu tun, die auch er getan hat. Also nicht, vielleicht falls es falsch verstanden wird, nicht, dass wir irgendwann einmal Jesus sein werden, dass jeder von uns die Möglichkeit hat, ein Jesus zu werden, sondern zu werden, dass wir irgendwann auch so handeln, wie Jesus gehandelt hat. Wir können nie Jesus werden, ne? Ganz Mensch und ganz Gott, aber wir haben denselben Geist wie Jesus. Mit dem Geist, mit dem Jesus erfüllt ist, das ist der Geist, mit dem wir erfüllt sind, der auf die Jünger Apostelgeschichte 2 gekommen ist, mit dem wir erfüllt sind. Das ist der Geist, der Tote auferweckt hat, der Kranke geheilt hat. Dass dieser Heilige, wenn wir von Heiligen Geist sprechen, dann ist es genau dieser Geist. Und wir lesen dann auch natürlich in der Apostelgeschichte, lesen wir auch, wie die Jünger Dinge getan haben, die Jesus getan haben. Wir lesen in der Apostelgeschichte, wie Paulus und Petrus Kranke geheilt haben. Wir lesen in der Apostelgeschichte, wie Petrus einen Menschen von den Toten auferweckt hat, durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes. Und Paulus das genauso. Also sie haben Dinge getan, die auch Jesus getan hat. Das Prinzip ist, bei Jesus sein, ihm ähnlicher werden und Dinge tun, die er getan hat. Paulus schreibt das in 2. Korinther 3, Vers 17 bis 18. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Also hier lesen wir nochmal, durch den Geist werden wir umgestaltet, wird unser Wesen umgestaltet. Durch seinen Geist, Jesus zu atmen, verändert unser Sein, unser Wesen. Und es ist keine Veränderung durch Leistung, sondern Veränderung durch Bleiben. Durch bleibt in mir, verweilt in mir, wohnt in mir. Dann wird Frucht entstehen. Und wir werden nicht über Nacht ein Mensch, der nach der Bergpredigt lebt. Wir werden nicht von heute auf morgen auf einmal eine Person, die nicht mehr zornig ist, die nicht mehr geizig ist, neidisch ist, was auch immer. Wir werden nicht aus Zufall eine bessere Person, sondern wir benötigen das Bleiben in Christus, was unser Wesen verändert, damit wir Frucht bringen. Ich möchte nur die nächste Bibelstelle mit euch teilen. Galater 5, da spricht Paulus in dem Brief von der Frucht des Geist Gottes. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in der Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden bekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Also hier auch unser Leben darauf ausrichten, wir wollen uns verändern lassen, wir wollen unser Wesen verändern lassen durch den Geist Gottes. Und du kannst jeden Sonntag hier in den Gottesdienst kommen, aber wenn das einzige Bleiben, das einzige Verweilen, Wohnen, Atmen von Jesus ist, dann wirst du dich nicht verändern. Die 90 Minuten sonntags morgens schaffen es nicht gegen die restlichen 6 Tage in deiner Woche. Gegen deine Arbeit, wo der Einfluss da ist, gegen deine Schule, Beziehung, Nachrichten, Medien, all das, was auf uns einströmt. Die 90 Minuten bleiben in Christus, super tolle Zeit, ich liebe es, anzubeten, mit euch Gemeinschaft zu haben. Aber es genügt nicht, wenn das dein einziges Bleiben ist in der Woche, wirst du dich nicht verändern. Dann wirst du keine Frucht bringen. Und auch durch Anstrengen und Zusammenreißen werden wir auch kein Mensch, der ihm ähnlicher wird. Vielleicht kennst du auch das, den Gedanken oder dieses Gefühl auch, wenn du irgendwas getan hast, wo du merkst, boah, das ist einfach nicht Gottes Wille, was hier passiert. Und ich bin da vielleicht auch in irgendwas gefangen. Dann vielleicht auch den Gedanken, wo man sagt, ah, wenn ich nur ein bisschen mehr Willenskraft habe und mich ein bisschen mehr anstrenge, dann mache ich das nicht nochmal. Dann zweifle ich vielleicht auch nicht mehr. Dann bin ich nicht mehr so eifersüchtig, nicht mehr so schnell gereizt. Ich muss mich einfach nur ein bisschen mehr zusammenreißen. Dann bin ich auch nicht mehr so schnell zornig oder so wütend oder keine Ahnung. Reiß dich mal zusammen. Und dann Jesus möchte dir sagen, nicht nur ich wiederhole nur die Worte, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus zu atmen. Und ich möchte enden mit dem Beispiel, was ich vor der Sommerpause gebracht habe, auch mit Psalm 63, den wir da hatten. Wie kann dieses Bleiben aussehen? Was bedeutet das jetzt für uns? Jetzt haben wir gehört, wir sollen in Christus bleiben, wir sollen in Christus wohnen, bei ihm verweilen. Was bedeutet das? Vielleicht kommen dir als erstes zwei Dinge in den Kopf. Ja, okay, der Pastor sagt wieder, Bibel lesen und beten. Okay, mache ich. Ist super, sehr gut. Aber Gott, lass uns vorstellen, Gott schenkt uns ein Haus. Wir wohnen in einem Haus der Begegnung mit ganz vielen Räumen. Ein großes Riesenhaus mit ganz vielen Räumen drin in diesem Haus. Ein Haus der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ein Haus, wo wir wohnen und verweilen können. Aber oft sind wir in den zwei gleichen Räumen. Wir sind in dem Raum beten, vorm Essen, vielleicht abends noch, und in dem Haus, in der Wohnung Bibel lesen. Bibelleseplan, Losung, morgens mein Kapitel lesen. Super. Wir sind nur in diesen beiden Räumen, gehen wir immer wieder hin und her. Und beides vielleicht noch in der einfachsten Form. Also wirklich vorm Abend, vorm ins Bett gehen, noch kurz Danke sagen, mach das gut, schlaf, morgen auch aufwach und gut ist. Und blindes Kapitel lesen, ich lese jetzt irgendein Matthäus-Evangelium durch, bitte, Amen, danke. Und ich möchte uns ermutigen, die unterschiedlichen Räume dieses Hauses zu entdecken, diese unterschiedlichen Räume in diesem Haus der Begegnung zu entdecken, wie wir bei Jesus wohnen, verweilen, wie wir ihn atmen können, in seiner Gegenwart leben dürfen und können. Lass uns diese unterschiedlichen Räume entdecken. Raum der Stille. Auf der Terrasse sitzend, mit geschlossenen Augen und ruhig sein, hören, genießen. Vielleicht den Raum der Natur, durch einen Spaziergang durch den Wald gehen und sich an der Natur erfreuen. In dem Baum steckt eine Kraft des Schöpfergottes drin. Jeder Baum, jede Pflanze, jedes Tier in dieser Natur spiegelt den Schöpfergott wider. Und dort lässt Gott sich auch begegnen noch. Ein Raum des Klagens vielleicht aber auch, ja, ein Raum, wo wir einfach auch mal klagen dürfen. Wir lesen Psalme, wo die Menschen auch geklagt haben, was in Lobpreis wieder aufgeht. Aber natürlich auch Raum des Wortes, ja, aber nicht, dass ich lese blind irgendein Kapitel, sondern vielleicht auch meditierend die Bibel zu lesen. Lectio Divina, also wirklich betend einen Vers rausnehmen. Und diesen Vers wirklich meditierend, betend lesen, immer wieder. Still werden, ruhig werden und Begegnung schaffen, einen Ort schaffen in diesen Raum, einen Raum schaffen, wo Gott mir begegnen kann und wo ich bei ihm verweile und bei ihm wohnen darf. Und damit möchte ich uns heute in die Woche schicken. Lass uns neu entdecken, Jesus zu atmen. Das sieht bei jedem anders aus, bei jedem sehen diese Räume unterschiedlich aus. Aber lass uns wirklich diese unterschiedlichen Räume entdecken. Was ist dein natürlicher Zugang zu Gott? Wo merkst du, wenn ich hier auf der Terrasse sitze, mit einem Glas Wein, beim Sonnenuntergang, das ist der Zugang. Da begegnet mir Gott. Sei kreativ. Es kann beim guten Essen sein, liegen im Gras oder in einer leeren Kirche in Stille. Und noch eine Möglichkeit, wo wir auch bei Gott sein dürfen und ihn atmen dürfen, bei ihm verweilen dürfen, ist zum Beispiel jetzt am Donnerstag dieser Sela-Abend. Sela, ein Ort, auch da nicht irgendwie ein Programm, was abgefahren wird, sondern ein Ort, wo wir Begegnung schaffen möchten mit diesem lebendigen Gott, wo wir einfach mal atmen dürfen, alles abfallen lassen, was wir im Kopf haben und was uns beschäftigt, was alles auch wichtig ist und zu unserem Leben gehört. Aber wo bleiben wir in Christus auch? Wo haben wir das, wo wir in ihm verweilen und Jesus atmen? dass das wie beim normalen Atmen Sauerstoff in die Blutbahn kommt und so wir durch das Atmen bei ihm bleiben, um Frucht zu bringen. Und ich möchte jetzt mit uns ein Gebet sprechen gemeinsam. Ihr seht hier die drei Abschnitte. Und ich lese sie gleich vor und immer, wo dies unterstrichen ist, wollen wir einatmen. Und beim, wo nichts steht, wollen wir es ausatmen. Das kann man mit allem machen. Das könnt ihr mit Psalm 23 machen. Das könnt ihr mit dem Vater Unser machen. Das könnt ihr mit allem euch selber so ein Gebet ausschreiben. Und wir wollen jetzt mal die Augen gemeinsam schließen. Ich möchte ermutigen, dass du die Hand auf deinen Bauch legst und du wirklich spürst, wie du atmest. Einatmest und ausatmest. Einatmest und ausatmest. Einatmest und ausatmest. Beim Einatmen beten wir, Jesus, du bist da beim Ausatmen. Dann einatmen, danke. Ausatmen für deine Nähe. Einatmen, Jesus, du liebst mich. Jeden Tag neu darf ich das erleben. Jesus, ich vertraue dir. Danke, dass du für mich bist. Dafür danke ich dir, himmlischer Vater. Ich danke dir dafür, dass wir dich atmen dürfen, dass wir bei dir verweilen dürfen, bei dir wohnen dürfen. Auch das Vorrecht ist auch, dass wir wirklich Momente haben dürfen, wo wir dir begegnen dürfen. Und ich bete wirklich, dass wir heute auch hier rausgehen, in die Woche starten dürfen, mit diesem Raum, den wir neu entdecken dürfen, diesen Raum der Begegnung, wo wir wirklich auch Begegnung mit dir schaffen dürfen auch. Wie das auch aussieht, du kennst uns besser als wir uns selbst. Zeig uns die Woche über, was ist unser Raum der Begegnung, wo wir bei dir bleiben dürfen, bei dir verweilen dürfen, einatmen dürfen, ruhig werden dürfen und still werden dürfen. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.